Grüß Gott und herzlich willkommen in unserer Katechismus-Sendung am Mittwochnachmittag. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb jetzt wieder mit dabei sind in der kommenden Stunde. Wo sind wir genau? Wir sind auf der Seite 214 im Glaubensbekenntnis, diesem großen Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche, am Punkt 697. Also, wenn Sie sich jetzt schon mal präparieren möchten, auf der Seite 214 fahren wir im Punkt 697 fort. Natürlich, wir lesen diese Texte auch immer vor einzeln und besprechen sie dann, aber manchmal gerade bei so ausformulierten Texten, wie es im Katechismus ist, da ist es manchmal ganz gut, wenn man da auch mitlesen kann. Und zugeschaltet ist uns heute, wie jeden Mittwoch, Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Er wird uns die Texte des Katechismus noch einmal genauer erläutern und tiefer beleuchten. Grüß Gott in die Schweiz, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Ja, dieser Punkt 697 auf der Seite 214, das ist ja doch, wir sind so richtig mittendrin im Kleingedruckten. Vielleicht für all diejenigen, die in der letzten Woche nicht dabei waren. Was ist denn das jetzt für ein Ort, wo wir da sind? Wo fahren wir heute fort?
Ja, also es ist kleingedruckt. Das heißt nicht wie bei den Verträgen, die man abschließt, so das Hinterhältige, sondern das noch besonders Ausführliche und in diesem Fall auch ein ganz besonders schöner Abschnitt. Es sind die Sinnbilder des Heiligen Geistes. Das ganze Kapitel ist ja, ich glaube an den Heiligen Geist. Wir haben schon die Namen oder der Name des Heiligen Geistes gesehen, auch die Benennungen, wie Jesus den Heiligen Geist nennt, vor allem Paraklet, der Herbeigerufene. Und jetzt sind wir mitten in diesem Abschnitt mit den Sinnbildern des Heiligen Geistes, haben schon einige gesehen, wie das Wasser, die Salbung und das Feuer. Und jetzt kommen wir eben auch zu einem sehr schönen Punkt, die Wolke und das Licht, eben alles Bilder, Sinnbilder, die erklären, was der Heilige Geist ist, wie er wirkt, vor allem den Geist in sich kann man nicht sehen, aber seine Wirkungen oder wie er sich kundtut und eben im, vor allem schon im Alten Testament hat er sich als die Wolke und das Licht als eines dieser Sinnbilder kundgetan, damit wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, wie das Wirken des Heiligen Geistes auch in unserem Leben ist.
Gut, dann schauen wir uns mal genau an, was der Katechismus dazu schreibt. Wie gesagt, Punkt 697 auf der Seite 214, die Wolke und das Licht. Diese beiden Sinnbilder sind stets miteinander vorhanden, wenn der Heilige Geist in Erscheinung tritt. Schon bei den Theophanien des Alten Testamentes offenbart die bald dunkle, bald lichte Wolke den lebendigen, rettenden Gott, indem sie seine überirdische Herrlichkeit verhüllt. So bei Mose auf dem Berg Sinai, im Offenbarungszelt und während des Durchzugs durch die Wüste, bei Salomo bei der Tempelweihe. Diese Bilder sind durch Christus im Heiligen Geist in Erfüllung gegangen. Der Geist kommt auf die Jungfrau herab und überschattet sie, damit sie Jesus empfängt und gebiert. Auf dem Berg der Verklärung kommt er in einer Wolke, wirft einen Schatten über Jesus, Mose und Elia, Petrus, Jakobus und Johannes und eine Stimme aus der Wolke ruft, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die gleiche Wolke entzieht schließlich Jesus am Tag der Himmelfahrt den Blicken der Jünger. Am Tag seines Kommens wird sie ihn als den Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbaren.
Ja, wir wollen ein wenig diese Bilder, die hier auch erwähnt werden, miteinander anschauen. Einerseits ist zu sagen, die Wolke und das Licht, sie kommen immer miteinander vor. Sie sind miteinander verbunden, bereits in diesen Beispielen aus dem Alten Testament. Wir haben hier gehört vom Berg Sinai. Und der ist bei Exodus im 24. Kapitel erwähnt. Und dort heißt es dann stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab und die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg. Und dann bekommt er ja die Gebote Gottes, die mit dem Finger Gottes, wie wir auch später noch sehen werden, eben durch den Heiligen Geist geschrieben sind. Er begegnet Gott auf dem Berg im Heiligen Geist, in diesem Zeichen der Wolke. Und auch beim Offenbarungszelt, das hier erwähnt wird, das ist ein paar Kapitel weiter bei Exodus 33, heißt es, sobald Mose das Zelt betrat, ließ sich die Wolkensäule herab und blieb am Zelteingang stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Zelteingang stehen sah, erhoben sich alle und warfen sich vor ihren Zelten zu Boden. Also wiederum diese Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes, dass der Herr hinabsteigt und mit Mose redet, dass eben Mose den Herrn von Angesicht zu Angesicht sieht, wie es auch an anderer Stelle heißt, dass er betet, könnte man auch sagen, denn beten heißt ja mit Gott sprechen. Und Paulus sagt uns ja auch eben, der Heilige Geist tritt für uns ein beim Beten, damit wir um das Rechte beten, so eben schon angedeutet im Alten Testament. Und dann auch sehr schön beim Durchzug durch die Wüste, wiederum ein paar Kapitel weiter im Buch Exodus 40, dort heißt es, immer wenn die Wolke sich von der Wohnstätte erhob, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung dauerte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Bei Tag schwebte über der Wohnstätte die Wolke des Herrn, bei Nacht aber war an ihr Feuer vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange ihre Wanderung dauerte. Das heißt, Gott selber führt sein Volk am Tag durch diese Wolke, in der Nacht durch das Licht, durch das Feuer. Er führt durch den Heiligen Geist. Er möchte auch uns ins Verheißene, ins gelobte Land, in den Himmel, in das Reich Gottes, zu Jesus führen, zum Vater im Himmel. So führt er uns eben auch durch den Heiligen Geist. Er stößt uns innerlich an auf Christus hin. Und dann auch, sehr schön, bei Salomo, bei der Tempelweihe, kommt auch wieder diese Wolke und erfüllt das ganze Haus. Bei 1 Könige 8,10. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sagte Salomo, der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt, er selbst wollte im Dunkel wohnen. Nun, wenn wir auch daran denken oder wenn wir vielleicht schon einmal einer Altarweihe beiwohnen durfte, da wird der Altar, mindestens die Altarplatte, wo es im Normalfall auch 5 Kreuze eingraviert hat, zuerst einmal gesalbt. Wie wir auch bei 695 gesehen haben, die Salbung des Heiligen Geistes, er wird dieser Altarstein, die Altarplatte, sie wird geweiht und gesalbt. Sie soll eben ganz vom Heiligen Geist ergriffen sein, ganz geweiht sein, weil der Altar, eben der Altar des Herrn, wo das Opfer Christi, das Opfer des Herrn, sich erneuert, darstellt, oder weil er eben nicht einfach ein Tisch ist, sondern weil er der Altar ist, wo das Opfer Christi gefeiert wird. Und dann werden auch in diese 5 oder auf diesen 5 Kreuzen, die 5 Wundmale Christi darstellen, eben auch wieder uns verweisen auf das Kreuzesopfer Christi, werden 5 kleine Häuflein Weihrauchkörner entzündet, sodass der Altar in eine Wolke eingehüllt wird, eben auch ebenso erfüllt wird vom Heiligen Geist, erfüllt wird vom Geist Gottes, eben um darzustellen, hier ist der Ort, wo wir Gott begegnen können. Deshalb wird der Altar ja auch beweihräuchert, inzensiert, in diese Wolke gehüllt, während der Heiligen Messe bei einem feierlichen Hochamt, das eben nochmals auch wiederum daran erinnert wird, hier ist der Ort Gottes, hier ist der Ort des Opfers Christi, und auch sehr schön die Bedeutung auch des Weihrauchs. Er steigt ja zuerst auf und kühlt dann ab, und die Weihrauchschwaden oder eben die Wolke, die legt sich dann auch hernieder. Ein sehr schönes Zeichen auch für unsere Gebete, wie der Psalm auch sagt. Wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir empor, und der Segen Gottes soll eben auch auf uns herabkommen. Wir rufen den Namen Gottes an, wir senden unsere Gebete zu Gott empor, und er soll uns seinen Segen, seine Gnade, seine Liebe schenken. Und das ist eben auch schön, wenn wir jedes Mal, wenn Weihrauch verwendet wird, daran denken dürfen, an diese Wolke und das Licht, ein Sinnbild des Heiligen Geistes, der auch unsere Opfergabe für Gott, unsere Gebete lebendig machen soll, beleben soll, zu Gott hervortragen und seinen Segen, die Liebe Gottes, auf uns herabbringen soll. Das sind die Bilder des Alten Testamentes, die hier erwähnt werden. Dann sind auch noch drei Begebenheiten, drei Ereignisse aus dem Neuen Testament hier erwähnt. Einerseits die Verkündigung. Die Verkündigung, die, wo Maria vom Heiligen Geist überschattet wird. Das heißt, sie empfängt ja nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist. Und sie wird so überschattet, ganz erfüllt, eingehüllt in diese Wolke des Heiligen Geistes. Dann auch die Verklärung auf dem Berg. Die Wolke wirft einen Schatten über Jesus, und die Jünger bekommen dann ja auch Angst, als sie in diese Wolke des Heiligen Geistes eingehüllt sind, weil sie so erfasst wurden vom Heiligen Geist, so eben vom Geheimnis Gottes, mitten in diesem Geheimnis Gottes sind. Und dann auch die Himmelfahrt und auch die Wiederkunft Christi, eine Wolke entzieht ihn ihren Blicken. Eine Wolke eben, der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes nimmt Jesus ganz auf, oder Jesus geht eben ganz zum Vater, zum Heiligen Geist, er wird ganz in dieses Geheimnis Gottes nun wieder aufgenommen und wird dann am Ende der Zeiten wiederkommen, wie wir bekennen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Fahren wir fort im Punkt 698. Das Siegel ist ein Sinnbild, das dem der Salbung nahesteht. Christus ist es ja, den der Vater mit seinem Siegel beglaubigt hat. So lesen wir es im Johannesevangelium. Und in ihm prägt der Vater auch uns sein Siegel ein. Weil das Bild des Siegels, griechisch Sphragis, bei den Sakramenten der Taufe, der Firmung und der Weihe die unauslöschliche Wirkung der Salbung des Heiligen Geistes andeutet, wurde es in einigen theologischen Traditionen gebraucht, um den unauslöschlichen Charakter, das Mahl, zum Ausdruck zu bringen, das diese drei unwiederholbaren Sakramente einprägen.
Ja, das Siegel ist einerseits der Salbung nahe, denn eben auch bei der Firmung werden wir gesalbt und besiegelt mit dem Heiligen Geist, ein Prägemahl eingeprägt. Und auch Christus wurde durch den Vater mit dem Siegel beglaubigt. Das bedeutet, wenn wir etwas versiegeln, das war ja früher eigentlich die Unterschrift, wenn zum Beispiel bei uns, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch irgend so gibt, bei uns gibt es in der Schweiz einen Bundesbrief, eben die Landesurkunde, die ist auch mit vielen Siegeln versehen, die die Echtheit andeuten oder die eben sagen, ich unterschreibe hier das Siegel, das der König hatte, mit dem hat er seine Briefe besiegelt oder gesiegelt, um zu sagen, das, was hier oben steht, das unterschreibe ich, das stimmt, dazu stehe ich. Und so ist eben auch schön, wenn wir in der heiligen Firmung das Siegel Gottes, empfangen das Siegel des Heiligen Geistes, dann sagt Gott auch zu uns, ich stehe zu dir, ich beglaubige, ich bekräftige, dass du, meine Tochter, mein Sohn bist. Du sollst eben auch ganz zu mir gehören. So hat man ja auch, weiß nicht, ob man das heute noch so macht, heute ist es, glaube ich, ein bisschen moderner, brennt man nicht mehr die Kälber zum Beispiel ein Siegel ein, dass man weiß, das ist mein Eigentum. Du gehörst zu mir, du gehörst zu meiner Herde. Den Firmlingen frage ich dann jeweils, ob das dann bedeutet, wenn wir mit dem Heiligen Geist besiegelt werden, was das bedeutet. Und zum guten Glück hat bis jetzt noch nie jemand gesagt, eben, dass wir vor Gott wie ein Stück Vieh sind, sondern eben, dass wir auch zu Gott gehören, dass wir unauslöschlich zu ihm gehören. So ein Brandsiegel, das kann man nicht wieder auslöschen. Und so ist eben auch, wie hier erwähnt, sind drei Sakramente, die uns ein unauslöschbares Siegel einprägen. Die Taufe, die Firmung und die Weihe. Deshalb kann man auch die Taufe, die Firmung und die Weihe nicht nochmals empfangen und auch nicht rückgängig machen. Das bedeutet, wenn wir einmal getauft sind, dann sind wir immer getauft. Wir können, je nachdem, leider dann vielleicht unserer Taufe nicht entsprechen. Wir können dieses Siegel verdrecken, in den Schmutz ziehen, aber wir können es nicht auskratzen. Wir können unsere Würde als Kinder Gottes verachten und beiseite schieben, aber dieses Siegel, dass wir zu Gott gehören, dieses Siegel der Taufe, das bleibt. Und die Firmung vertieft eben dieses Siegel. Es ist nicht dann irgendwie ein materielles, ein zweites Abzeichen oder sowas, sondern es wird nochmals eben, wie auch unser Regens einmal gesagt hat, tiefer geritzt oder dieses Siegel noch vertieft. Und so auch in der Weihe wird dieses Prägemal nochmals eben vertieft und nochmals gefestigt. Und viele Heilige sagen ja, auch man wird im Himmel sehen, ob ganz klar sehen, ob jemand getauft ist oder gefirmt oder das Sakrament der Weihe, der Diakonen, Priester oder Bischofsweihe empfangen hat. Eben dieses Siegel leuchtet auch herrlich im Himmel und leider auch dann eben nicht herrlich, wenn wir verloren gehen sollten. Ist das eben dann noch ein etwas Besonderes, das uns im Negativen auszeichnet. Aber wir sollen uns ja bemühen, wirklich der Taufe, der Firmung und der Weihe uns würdig zu erweisen, zu freuen. Wir gehören zu Christus, wir sind besiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott hat seine Hand auf uns gelegt. Wir eben auch die Hand des Bischofs unserem Haupt ruhte, um ganz Besitz von uns zu ergreifen. So möchte der Heilige Geist auch Besitz von uns ergreifen, uns besiegeln, uns beglaubigen als gute, echte Christen.
Wir sind am Punkt 699 beim nächsten Bild, beim Bild der Hand. Jesus heilt Kranke und segnet kleine Kinder, indem er ihnen die Hände auflegt. In seinem Namen tun die Apostel das Gleiche. Durch die Auflegung der Hände der Apostel wird der Heilige Geist gespendet. Der Hebräerbrief rechnet die Handauflegung zu den Grundelementen seiner Lehre. In ihren sakramentalen Epiklesen hat die Kirche dieses Zeichen der alles vermögenden Ausgießung des Heiligen Geistes bewahrt.
Zuerst vielleicht eine kleine Worterklärung. Epiklese heißt, ist ein Gebet zur Herabrufung des Heiligen Geistes. In der Heiligen Messe ruft man auch den Heiligen Geist auf die Gaben von Brot und Wein herab, dass er sie verwandle. Das ist die Epiklese, heißt eben Herabrufung, eigentlich Herabrufung des Heiligen Geistes, damit er verwandelt. Und so ist eben auch die Hand ein sehr schönes Zeichen für den Heiligen Geist. Interessant ist auch, dass diese Auflegung der Hände, diese Ausbreitung und Auflegung der Hände schon durch Christus geschehen ist. Er legt den Kindern die Hände auf und segnet sie. Und so wie es Christus tut, so tun es dann auch die Apostel. Und so tun wir es auch noch heute bei der Sakramentenspendung. Praktisch bei allen Sakramenten streckt man oder legt man die Hand auf. So auch bei der Taufwasserweihe kommt das sehr schön zum Ausdruck, wo zuerst die Geschichte des Wassers in der Geschichte des Heiles erzählt wird, wie Gott schon eben alles aus dem Wasser hervorkeimen ließ, dann wie eben der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, dann die Sintflut und schließlich auch das Wasser aus der Seite Christi. Und dann bittet er eben auch, dass der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes in das Wasser der Taufe hinabsteigt, um das neue Leben, das Leben Gottes zu schenken. Und er berührt so mit seiner rechten Hand auch das Wasser der Taufe, um eben ganz klar zu versinnbilden, der Heilige Geist soll jetzt hinabsteigen. Und er zeigt ebenso auch mit seiner Hand, eigentlich eben versinnbildet er den Heiligen Geist, wie es auch hier heißt. Oder wenn wir daran denken, auch die Hände des Priesters werden bei der Priesterweihe gesalbt, weil sie, diese Hände, nachher auch eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes weiterführen sollen. Das heißt eben bei der Taufe, wie ich schon gesagt habe, auch die Hände des Priesters taufen. Die Hände des Priesters, könnte man so ein bisschen andeutungsweise sagen, sprechen uns los von den Sünden. Das heißt, sein Mund spricht das, was, oder Christus spricht durch den Mund des Priesters und durch das Zeichen des Kreuzes, eben da werden uns die Sünden nachgelassen, beziehungsweise durch das Wort, und das Zeichen des Kreuzes zeigt uns eben auch, versinnbildet uns eben auch, dass Christus die Versöhnung am Kreuz bewirkt hat und den Heiligen Geist gesandt hat zur Vergebung der Sünden. Dann reicht uns auch die Hand des Priesters, der Leib Christi, die Nahrung für unser geistliches Leben. Und die Hand des Priesters salbt uns auch mit dem geweihten Öl, mit dem Katechumenenöl für die Taufbewerbe, mit dem Chrisam nach der Taufe oder allenfalls bei einer Firmung oder der Bischof dann vor allem. Und auch bei der Krankensalbung bringt er den Beistand, den Trost Gottes, wo er zuerst ja auch dem Kranken die Hände auflegt und nachher in die Hände salbt, damit der Kranke sein Leben ganz in die Hände Gottes, eben in den Heiligen Geist übergeben kann. Und seine Hände segnen auch ganz allgemein, sie segnen aber auch vor allem dann den Ehebund ein, wo er seine Hand auf die Hände der Neuvermählten legt und so den Bund, den die Brautleute geschlossen haben, bestätigt und einsegnet. Also eben etwas, man kann auch sagen, Gott ist handfest. Der Heilige Geist möchte uns eben an der Hand nehmen und er möchte ganz handfest, ganz klar und deutlich zeigen, wie er wirkt, dass er heilt, dass er segnet, dass er verwandelt, dass er die Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt, dass er unsere Sünden in Barmherzigkeit Gottes verwandelt, dass er ein Kind der Eltern, ein Menschenkind in ein Gotteskind verwandelt. So möchte uns Gott ganz führen und ganz nah sein, eben wirklich ganz an der Hand nehmen.
Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Wie immer am Mittwoch sind wir im großen Abschnitt vom Glaubensbekenntnis Ich glaube an den Heiligen Geist, und da beschäftigen wir uns gerade mit den Sinnbildern des Heiligen Geistes. Wo sind wir genau? Wir sind auf der Seite 215 und mittlerweile beim Punkt 700 angekommen. Wir sind mittlerweile im Punkt 700 bei dem Sinnbild des Heiligen Geistes, der Finger. Im Katechismus lesen wir da: Durch den Finger Gottes treibt Jesus die Dämonen aus. So steht es im Lukas-Evangelium. Während das Gesetz Gottes vom Finger Gottes auf steinerne Tafeln geschrieben wurde, ist der von den Aposteln ausgefertigte Brief Christi, geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch, so formuliert es Paulus im 2. Korintherbrief. Der Hymnus Veni Creator Spiritus ruft den Heiligen Geist an als den Finger der Rechten des Vaters.
Ja, ein Bild der Finger, das natürlich dem der Hand ein bisschen auch ähnlich ist, aber doch ein wenig anders ist auch. Einerseits eben treibt Jesus die Dämonen mit dem Finger Gottes aus, das heißt mit dem Heiligen Geist. Und er nimmt da ja auch Stellung oder verteidigt sich gegen jene, die gesagt haben, er treibe die Dämonen mit Hilfe des Beelzebul aus, also den Satan mit dem Satan vertreiben. Und so sagt eben Jesus, nein, ich treibe die Dämonen mit dem Finger Gottes aus, also mit dem Heiligen Geist. Mein Wirken ist nicht ein dämonisches Wirken, sondern das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann ist das Gesetz Gottes im Alten Bund auf steinerne Tafel geschrieben vom Finger Gottes. Und das ist etwas, das wir vielleicht je nachdem auch ein wenig zu wenig bedenken, dass das nicht einfach die Gebote des Mose sind, sondern dass es eben die Gebote Gottes sind, die Gott dann dem Mose gegeben hat, durch Mose gegeben hat. Aber in dieser Erzählung von den Geboten Gottes heißt es eben auch, dass sie vom Finger Gottes, also von Gott selber geschrieben sind. Und dass es eben dann nicht einfach so Gesetze sind, so wie wir eben auch Staatsgesetze haben, sondern es ist das Gesetz Gottes oder das Wort Gottes, die 10 Worte, die 10 Gebote Gottes, die durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist geschrieben sind und deshalb eben auch heute noch ihre Gültigkeit haben, durch Christus vollendet worden sind, zur Vollkommenheit geführt worden sind. Und dann einer sicher der schönsten Stellen in der Heiligen Schrift, dass wir eigentlich ein Brief Christi sind, wo eben der Finger Gottes hineingeschrieben hat, die Gebote uns ins Herz geschrieben hat, uns hineingelegt hat. Und eben wir sollen der Brief Christi sein. Das heißt, wir haben diese wunderschöne Aufgabe, den Menschen das Evangelium zu verkünden, dass alle klar lesen können. Oder wie man eben auch sagen kann, Gott kann zwar schon auf krummen Zeilen gerade schreiben. Das Problem ist dann aber, ob es die Leute auch lesen können. Das heißt, wenn wir ein Brief Christi sind, dann soll das, was in unseren Herzen geschrieben steht, auch klar leserlich sein. Denn einige Menschen sind heute vielleicht auch ein bisschen blind gegenüber Gott. Das heißt, umso mehr muss dieser Brief Christi in unseren Herzen, in unserem Leben oder dieser Brief Christi, der wir selber sind, eben ganz klar mit dem Heiligen Geist geschrieben sein. Nicht einfach mit Tinte auf Papier, sondern eben ein lebendiger Brief, eine lebendige Botschaft, wo unser ganzes Leben dahinter steht, wo wir nicht einfach irgendein Dekret den Menschen vorhalten, sondern durch unser Leben im Geist, im Heiligen Geist, dass die Leute klar verstehen, was Gott durch uns auch ihnen sagen möchte. Auch dann, wenn wir uns bewusst sein möchten, ab und zu ist diese Schrift eben sehr klar und die Leute verstehen es sehr gut, aber sie wollen es nicht annehmen, nicht aufnehmen. Es ist je nachdem bequemer, wenn man im Unwissen bleibt, wenn man etwas nicht genau weiß und dann einfach das macht, was man selber für gut findet. Es ist unbequemer, wenn man genau weiß, was Gott von einem möchte, weil man auch weiß, dass er dann möchte, dass man seinem Willen folgt, dass man seiner Einladung zur Liebe oder zur größeren Liebe auch Folge leistet. Oftmals wissen wir, vielleicht gerade wenn wir jung sind, was Gott eigentlich von uns verlangen würde, welche Berufung er uns eigentlich geschenkt hat, aber eben weil diese Schrift Gottes so ganz klar ist und wir vielleicht auch sehen, wie viel Opfer, wie viel Verzicht das bedeutet, wir es lieber ein wenig unklarer hätten, dass wir dann selber entscheiden können und uns abwenden. Deshalb eben haben wir den Mut, klar zu sein mit Christus, um auch so klar zu sein mit den Nächsten, dass sie klar die Liebe Gottes, der Heilige Geist ist ja die Liebe Gottes, dass sie die Liebe Gottes in uns ganz klar erkennen können. Auch dann, wenn es uns vielleicht ein bisschen Ansporn zum mehr geben, mehr verzichten, Jesus unsere Liebe noch mehr unter Beweis zu stellen. Und dann wird hier auch noch der Hymnus Veni Creator Spiritus erwähnt, dieser Hymnus zum Heiligen Geist. Und dort wird der Heilige Geist eben auch als Finger der Rechten des Vaters genannt. Dieser Finger, dieser Heilige Geist, der eben auch in unsere Herzen das Gebot Gottes, die Liebe Gottes schreiben soll.
Kommen wir also zum letzten Sinnbild des Heiligen Geistes, zur Taube. Im Punkt 701 auf der Seite 215 im Katechismus steht: Am Ende der Sintflut, die ein Sinnbild der Taufe ist, kehrte die Taube, die von Noach aus der Arche herausgelassen worden war, mit einem frischen Ölzweig im Schnabel zurück als Zeichen dafür, dass die Erde wieder bewohnbar war. Als Christus aus dem Wasser seiner Taufe steigt, lässt sich der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn nieder und ruht auf ihm. Der Geist senkt sich in das gereinigte Herz der Getauften und ruht darin. In einzelnen Kirchen wird die heilige Eucharistie in einem taubenförmigen Metallbehälter, lateinisch Columbarium, aufbewahrt, der über dem Altar aufgehängt ist. Die Taube ist in der christlichen Ikonographie von jeher Sinnbild des Heiligen Geistes.
Ja, die Taube, die hier zwar erst am Schluss für diese Sinnbilder des Heiligen Geistes kommt, ist vielleicht das Zeichen, das uns am ehesten oder am vertrautesten ist, das uns am nächsten steht, neben dem Feuer oder den Feuerzungen. Die anderen Begriffe sind uns auch bekannt, aber die Taube ist so etwas wie das Sinnbild in unseren breiten Graden für den Heiligen Geist. Denn oftmals sehen wir eben diese Taube, die den Heiligen Geist darstellt, zum Beispiel auch bei alten Kanzeln, oben in diesem sogenannten Schalldeckel, eben auch um zu zeigen, der Heilige Geist, einerseits seine Bitte soll durch den Priester wirken, andererseits sicher aber auch das Zeichen, dass er wirklich durch den Priester spricht. Nicht, dass der Priester so großartig ist, sondern dass, also die Worte des Priesters so großartig sind, meine ich, sondern eben, dass wenn die Worte des Priesters etwas bewirken, dass es eben der Heilige Geist ist. Der Priester ist nur Werkzeug, oder wie Mutter Teresa gesagt hat, ich bin nur ein Bleistift in der Hand Gottes und diesen Bleistift gebraucht Gott. Und so ist der Priester eben auch nur ein Werkzeug in der Hand Gottes. Man könnte sagen, ein Megafon oder ein Lautsprecher soll er sein, der die Worte Gottes überträgt, verbreitet, in die Herzen der Menschen trägt. Aber nicht der Lautsprecher ist so genial, wenn er gut funktioniert, sondern eben das, was hinten hineingesprochen wird in das Mikrofon. Und der, der spricht, ist eben der Heilige Geist. Wir bekennen, dass er gesprochen hat durch die Propheten. Und so ist die Aufgabe des Priesters, sich eben als gute Lautsprecheranlage zu erweisen, die ohne Pannen gut funktioniert, sodass man eben das Wort auch gut versteht. Sie selber wissen, dass es unterschiedliche Lautsprecheranlagen gibt. Die einen, die nützen nicht sehr viel. Da hört man noch viel weniger, als wenn man keine Lautsprecheranlage hätte. Und die anderen helfen einem sehr, eben das gut zu verstehen. Und so ist auch die Aufgabe des Priesters, ein gutes Werkzeug des Heiligen Geistes zu sein, damit der Heilige Geist gut zu den Menschen sprechen kann, dass sie das Wort Gottes gut vernehmen. Dann eben diese Taube, die den Heiligen Geist darstellt, auch oftmals im Altarraum oder anderswo auf Messgewändern oder Rauchmänteln dargestellt, immer eben zu zeigen, es, der Heilige Geist soll herabkommen. Der Heilige Geist ist da immer ein Sinnbild, ein wunderschönes Sinnbild des Heiligen Geistes. Wir eben auch schon bei der Sintflut diese Taube ein Sinnbild war, dass sie ja mit dem frischen Ölzweig im Schnabel zurückkommt, eben dass jetzt die Erde wieder bewohnbar ist, dass die Flut zurückgeht, dass der Friede eigentlich wieder hergestellt ist, dass das Böse jetzt ganz weggewaschen ist. Und dann eben auch Gott selber, der den Heiligen Geist praktisch in der sichtbaren Gestalt der Taube zeigt, als Jesus aus den Fluten des Jordan steigt, bei seiner eigenen Taufe kommt der Heilige Geist auf ihn herab und bleibt auf ihm, ruht auf ihm. Deshalb eben eigentlich ein Bild, dieses Sinnbild des Heiligen Geistes, das Gott selber uns geschenkt hat, so wie die Feuerzungen. Und dann auch dieser Metallbehälter, das Kolumbarium, ein sehr schönes Zeichen eigentlich, dass eben die Eucharistie durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Das heißt, dass eben der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gaben von Brot und Wein verwandelt in den Leib und das Blut Christi und dass Jesus auch weiterhin gegenwärtig bleibt. So eben auch, dass geistigerweise, nicht auf sakramentale Art, der Heilige Geist auch da ist in Sakrament der Eucharistie. Wirklich sakramental ist nur die zweite göttliche Person, denn auch nur die zweite göttliche Person wurde ja Mensch, aber auch wiederum durch den Heiligen Geist gesandt vom Vater. Und so auch in der Heiligen Messe feiern wir die Heilige Messe zum Vater, aber im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist wird das Opfer Christi wieder gegenwärtig und wird Christus eben verwandelt, diese Gaben von Brot und Wein in sich selber, in seinen Leib und in sein Blut.
Ich glaube an den Heiligen Geist. Bei diesem Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis sind wir heute in unserer Katechismus-Sendung. Das Glaubensbekenntnis, darum geht es in unserer Katechismus-Sendung immer am Mittwoch. Und auch heute ist bei uns Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Wir haben uns jetzt sehr lang mit den Sinnbildern des Heiligen Geistes beschäftigt. Wir haben viel über diese Sinnbilder, die biblischen Sinnbilder des Heiligen Geistes gehört und sind nun angekommen an einem weiteren Unterpunkt 3, der Geist und das Wort Gottes in der Zeit der Verheißungen. Sie finden das auf der Seite 215, genauer am Punkt 702, dort geht es los. Dort lesen wir im Katechismus, bis zur Fülle der Zeit, wie es im Galaterbrief heißt, bleibt die gemeinsame Sendung des Wortes und des Geistes des Vaters verborgen, ist aber schon von Anfang an am Werk. Der Geist Gottes bereitet auf den Messias vor. Ohne Folge offenbart zu sein, sind beide schon verheißen, damit sie erwartet und bei ihrem Erscheinen aufgenommen werden. Deshalb forscht die Kirche, wenn sie das Alte Testament liest, nach dem, was der Geist, der durch die Propheten gesprochen hat, uns von Christus sagen will. Unter Propheten versteht der Glaube der Kirche hier diejenigen, die der Heilige Geist bei der Abfassung der heiligen Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes inspiriert hat. Die jüdische Überlieferung unterscheidet das Gesetz, das heißt die fünf ersten Bücher, der sogenannte Pentateuch, die Propheten, das sind unsere sogenannten geschichtlichen und prophetischen Bücher, und die Schriften, also vor allem die Weisheitsbücher und insbesondere die Psalmen.
Ja, dieses Kapitel geht eben, wie es überschrieben, der Geist und das Wort Gottes in der Zeit der Verheißungen. Wenn wir noch ein bisschen dann weiter schauen zum nächsten Kapitel, dort heißt es, der Heilige Geist in der Fülle der Zeit, und dann nochmals ein Kapitel weiter ist der Geist und die Kirche in den letzten Zeiten. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, eben wenn man so ein bisschen den Überblick auch gewinnt, damit man merkt, aha, in diesem Kapitel geht es jetzt vor allem um die Zeit des Alten Testamentes, das heißt eben die Zeit der Verheißungen, wo der Heilige Geist verheißen, versprochen wurde, in Aussicht gestellt wurde, wo die Erwartung genährt wurde, die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, und wir eben auch schon da gewirkt hat, ohne vielleicht ganz erkannt zu werden. Und dann nachher in der Fülle der Zeit, das heißt in der Zeit Christi, im Neuen Testament und schlussendlich noch in der Zeit von Pfingsten bis heute und bis zum Ende der Welt. Also eben nach diesen Namen und Sinnbildern möchte der Katechismus jetzt uns eigentlich ein bisschen so die chronologische Abfolge auch erläutern, die Heilsgeschichte erläutern, wie der Heilige Geist verheißen, versprochen wurde, wie dann mit Christus eigentlich eben gekommen ist an Pfingsten und wie er weiterhin in der Welt und in der Kirche wirkt. Und in diesem ersten Punkt heißt es vor allem, dass diese Sendung des Heiligen Geistes schon verborgen ist. Das haben wir ja auch schon an anderer Stelle gesehen. Sie ist verborgen, weil Gott ein geschickter und liebender Pädagoge ist, wollte er zuerst sich selber als den einen Gott offenbaren und dann die Person seines Sohnes und dann erst die Person des Geistes. Aber das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht schon am Werk war. Er war von Anfang an am Wirken, aber er wurde noch nicht vollständig offenbart und von Gott kundgetan. Das heißt, der Messias und der Geist Gottes sind jetzt im Alten Testament erst verheißen, damit sie dann auch aufgenommen werden können. Das heißt, die Menschen werden vorbereitet auf die Sendung des Messias und die Sendung des Heiligen Geistes. Die Erwartung, die Sehnsucht der Menschen ist notwendig, damit sie dann den Messias und den Heiligen Geist auch wirklich erkennen und wirklich aufnehmen. Es gibt da eine schöne Geschichte dazu, denn wir wissen selber, wenn man jemanden nicht kennt, dann nimmt man ihn nicht auf oder kaum auf oder nicht so, wie er eigentlich aufgenommen werden sollte. Und eben ein schönes Beispiel gibt es vom heiligen Don Bosco. Er hat auch ja Missionsreisen, vor allem nach Frankreich, gemacht, und da hat eine große, große Menschenmenge auf diesen berühmten heiligen Don Bosco, oder damals war er noch nicht heilig gesprochen, aber die Leute eben kannten ihn als heiligmäßigen Priester. Sie haben alle auf ihn gewartet. Und Don Bosco ist dann zu diesem Menschenauflauf hinzugekommen und hat gefragt, was denn hier eigentlich los sei. Und dann sagte man ihm, ja, wir warten auf diesen berühmten Priester Don Bosco. Dann hat er gesagt, ja, das bin ich. dann haben alle gelacht und gesagt, ja gut, der Witz ist schon gut, du bist sicher nicht Don Bosco, so wie du aussiehst, du kannst wieder nach Hause gehen. Und dann ist er halt eben wieder nach Hause gegangen. Also eben, man muss vorbereitet sein, man muss Gott erkennen, den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes, den Messias kennen und erkennen, damit man ihn auch gut aufnehmen kann, damit eben nicht das Gleiche mit dem Heiligen Geist passiert wie mit Don Bosco, damit wir wirklich eben Jesus und den Heiligen Geist in unser Herz ganz aufnehmen können. Und deshalb hat Gott so die Menschen vorbereitet, schon den Heiligen Geist verheißen. Dann ist auch in diesem Punkt erwähnt, dass die Kirche glaubt, dass die Heilige Schrift von Gott inspiriert, also unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet wurde. Das heißt, eben der Heilige Geist hat auch schon im Alten Testament durch die Propheten gesprochen. Ebenso hat er gewirkt, so hat er eben auch die Menschen vorbereitet. Und ein Prophet wird hier auch erklärt, was eigentlich ein Prophet ist. Ein Prophet in sich spricht vor allem im Namen Gottes, das heißt, er verkündet das Wort Gottes. Eben hier ist auch gemeint, wenn es heißt, er hat durch die Propheten gesprochen, eben durch all jene, die das Wort Gottes verkündet haben, die es unter dem Anhauch des Heiligen Geistes auch aufgezeichnet haben. Also alle diese Schriftsteller des Verfasser des Alten und Neuen Testamentes. Man kann dann auch noch ein bisschen enger diesen Kreis ziehen oder eben die Propheten. Im Normalfall, wenn von den Propheten in der Heiligen Schrift die Rede ist, wird sonst diese Bücher der Propheten gemeint. Das heißt, die vier sogenannten großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel, und dann auch die 12 kleinen Propheten, weil die Bücher eben auch vom Volumen her sehr viel kleiner sind als diese vier großen Prophetenbücher. Also im Normalfall, wenn man Propheten erwähnt oder Propheten nennt, meint man vielfach diese vier großen Propheten und die 12 kleinen. Aber im Allgemeinen, im weiten Sinn, sind eben die Propheten all jene, durch die der Heilige Geist gesprochen hat und die das Wort Gottes so verkündet haben, im Namen Gottes uns das Wort Gottes, das, was Gott uns sagen wollte, mitgeteilt haben.
Herzlichen Dank wieder einmal, vergelt's Gott, Pfarrer Fuchs, dass Sie sich die Stunde Zeit genommen haben, uns den Katechismus auszulegen. Wir fahren dann in der nächsten Woche fort mit dem Unterpunkt in der Schöpfung, Punkt 703 auf der Seite 216. Pfarrer Fuchs, Sie haben gesagt, man muss vorbereitet sein, damit man ihn gut aufnehmen kann, den Heiligen Geist unseres Herrn Jesus Christus und den Geist des Vaters. Bevor wir Sie dafür zur Stärkung und damit uns dies immer gelingt, damit wir in dieser Bereitung für den Herrn verharren und auch wachsen, bevor wir Sie dann um Ihren priesterlichen Segen bitten, noch der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich gibt es auch von dieser Sendung wieder eine CD für Sie, einen Mitschnitt. Wenn Sie sich das noch einmal genauer anhören möchten, wenn Sie sich noch einmal in diese Erklärungen der Sinnbilder des Heiligen Geistes und jetzt auch der Einführung dieses neuen Unterkapitels, wenn Sie sich da noch einmal vertiefen möchten, rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an 0700 7525 7520. Im Internet auf unserer Homepage horeb.org finden Sie da auch eine Möglichkeit, das zu tun. Wenn wir Sie nun zum Abschluss unserer Katechismus-Sendung, Pfarrer Fuchs, um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Ja, gerne, dass eben der Heilige Geist wirklich in unsere Herzen schreiben kann, einen guten, schönen Brief für Christus ausstellen kann, damit die Menschen eben ganz einfach den Heiligen Geist, Gott, in uns erkennen können und ihn dann so eben auch aufnehmen dürfen, damit Gott, wie man so schön sagt, bei den Menschen ankommen kann im besten Sinne des Wortes. so wollen wir auch die Mutter Gottes bitten. Wir feiern ja heute das Fest Maria Heimsuchung. Eben sie hat auch im Heiligen Geist empfangen und im Heiligen Geist gejubelt. So wurde auch Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Und so, dass wir auch durch unser Leben, durch unser Wort, durch unser Beispiel, wie die Mutter Gottes Jesus den Menschen bringen können, dass sie auch von Freude, von der Gnade Gottes, vom Heiligen Geist erfüllt werden dürfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite euch auf all euren Wegen, bewahre euch vor dem Bösen und stärke euch im Guten, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.